herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Okay, also, ihr Lieben, wir sind zwar in der Passionszeit und wir haben letzte Woche ein mehr oder weniger Gebetsgottesdienst gefeiert, werden das nächste Woche auch tun, aber heute freue ich mich, dass wir uns weiter in der Apostelgeschichte bewegen dürfen und wir sind in Apostelgeschichte 9 und werden heute ja so das Ende dieses 9. Kapitels uns anschauen. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, dass der Herr zu dir heute Morgen reden möchte. Ich glaube das wirklich. Und von daher, lass uns in den Text reingehen. Und wir lesen Apostelgeschichte 9, 32 bis 43. Auf einer seiner vielen Reisen durch das Land kam Petrus auch zu der Gemeinde in der Stadt Lydda. Dort traf er Aeneas, einen Mann, der schon 8 Jahre lang gelähmt im Bett lag. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dein Bett. Tatsächlich stand der Gelähmte auf und konnte gehen. Als die Einwohner von Lydda und den umliegenden Orten in der Charon-Ebene den Geheilten sahen, wandten sie sich Jesus, dem Herrn, zu und glaubten an ihn. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen, wo immer sie konnte. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und bahrte sie im oberen Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit weg von Lydda. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb 2 Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus: Hey, komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte: Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb danach noch eine längere Zeit in Joppe und wohnte im Haus des Gerbers Simon. Jo, powervolle Verse, würde ich einfach mal so sagen. Totenauferstehung, Krankenheilung, der Dienst von Petrus. Und ja, total cool, wie so dieses Kapitel 9 jetzt sich dem Ende zuneigt. Und wir wissen, ja, wir haben ja uns ausführlich auch mit Saulus und der Damaskusstraße beschäftigt. Wir wissen so am Ende dieses Abschnittes über Saulus und die Damaskusstraße, ja, da steht so viel so frei übersetzt oder frei nacherzählt, steht so viel drin wie: und die Gemeinde hatte Frieden. Ja, man hatte Paulus dann, oder Saulus zu dem Zeitpunkt, wie wir gelernt haben, hat Saulus dann nach Caesarea gebracht und die Gemeinde hatte Frieden und sie wuchs wieder. Und Lukas unterbricht eben jetzt hier diese Geschichte von Saulus und macht mit seinem zweiten großen Handlungsstrang in der Apostelgeschichte weiter, und zwar mit Petrus. Ja, und das ist wie so ein... er baut so, in Englisch sagt man setting the stage, das heißt so viel wie, er baut so die Bühne gerade so mit diesem Abschnitt für das, was im nächsten Kapitel, in Kapitel 10 passiert. Was ja heilsgeschichtlich, ne, ein, ein Riesenschritt ist, ja, wo Paulus, wo Petrus dann ja in das Haus von Cornelius kommt und der Heilige Geist ja so richtig massiv auf die Menschen fällt, die nicht zum, also die keine Juden sind, und auf einmal das Evangelium explosionsartig in der ganzen Welt verteilt wird. So, und da stehen wir so kurz davor und wir merken so, okay, Petrus bewegt sich aus Jerusalem raus. Ja, er ist so in dieser Scharon-Ebene, das ist so 50 Kilometer von Jerusalem entfernt, Joppe und Lydda. Ja, die beiden Städte sind nicht weit voneinander entfernt. Man kann da fußläufig so an einem Tag hin sozusagen die Stadt wechseln. Und er bewegt sich da und er dient den Gläubigen. Und er wohnt bei einem Gerber. Das alleine ist schon sehr spannend. Jemand, der Leder verarbeitet. Eigentlich ein unreiner Beruf. Also wir merken das schon so, ja, Lukas, ja, er bereitet hier was vor. Schön, dass du da bist. Er bereitet hier was vor, weißt du, was dann in Kapitel 10 so richtig dann durchbricht. Aber ich bin zutiefst überzeugt in der Vorbereitung dafür, echt gebetet. Ich glaube, dass in diesem Abschnitt richtig viel Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu finden ist für dich. Und dafür möchte ich beten. Und Herr, ich danke dir, Herr, dass du heute zu uns reden möchtest. Herr, weil heute ist der Tag, den du gemacht hast. Heute ist der Tag, an dem du redest. Heute ist der Tag, an dem du befreist. Heute ist der Tag, an dem du rettest. Und Herr, wir öffnen uns heute Morgen, Herr, nicht für Alex' Worte, Herr, was Alex vorbereitet, sondern Jesus, ich bete darum, Herr, dass du uns die Augen und die Ohren öffnest für das, was du heute Morgen zu uns sagen möchtest. Herr, was du heute Morgen zu uns sagen möchtest, ganz persönlich. Amen. Okay, wir werden auch so ein bisschen so setting the stage machen in dieser Predigt, die Bühne vorbereiten für das, was kommt. Und ich möchte noch mal kurz mit uns anschauen, so, okay, Wunder. Ja, Wunder. Wir haben jetzt hier über eine Totenauferstehung gesprochen oder das davon gelesen. Wir haben von jemandem gelesen, der 8 Jahre gelähmt war und geheilt worden ist. Wir haben heute von Heidi in der Kinderpredigt gehört, wie Gott auch heute noch Wunder tut, ja, und die kleine Nicola vom Tod zurück ins Leben gebracht hat in Indien. Hammer. Und weißt du, manchmal ist es so, gerade wenn wir auch so ein bedürftig sind, ja, wenn wir vielleicht krank sind oder wenn wir merken so, oh, ja, da fehlt was, dann sehnen wir uns so sehr nach diesem Wunder. Herr, wir brauchen ein Wunder. Tu doch dieses Wunder, was du bei Nikola oder in der Bibel getan hast. Tu das doch bitte bei mir. Weißt du, aber ich möchte eins sagen, Wunder, ja, oder Heilung auch, ist immer ein Hinweisschild. Ja, falls du es noch nicht gemerkt hast, ja, wir werden auch, selbst wenn Gott jemanden von den Toten auferweckt, ja, irgendwann, wir werden trotzdem irgendwann nochmal sterben und zu Gott gehen. Ja, deswegen kann ein Wunder in dieser Lebzeit immer nur wie so ein, das ist wunderbar, aber es ist wie so ein Schild hin zu, hey, da gibt es einen Gott. Ja, und er lebt und er möchte dir heute begegnen. Deswegen ist dieses Wunder immer nur im Kontext der Apostelgeschichte auch und heute auch noch wie so ein Hinweisschild zum, ja, Heilung ist ein Hinweisschild zum Heil deiner Seele, was viel wichtiger ist. Ja, das ist total wichtig für uns, ist auch wichtig zu verstehen. Und in der Apostelgeschichte findest du immer, wenn Wunder passieren, wenn Wunder getan werden, immer so auch diesen Nebensatz und viele hörten davon und kamen zum Glauben. Das ist total wichtig. Viele hörten davon und kamen zum Glauben. Und das sind jetzt 2 Wundergeschichten, die in der Gemeinde passiert sind. Ja, es sind beides Gläubige gewesen, aber trotzdem war der Effekt nicht, dass die Gemeinde sich irgendwie daran erfreut hat und dann ist das in den Räumen geblieben, sondern Gott hat massiv eingegriffen und die Stadt hat davon gehört. Spannend. Ja, wie oft beten wir für Kranke unter uns? Und wir erleben sogar auch was, aber irgendwie bleibt sogar dann das Wunder unter uns. Ja? In der Apostelgeschichte, irgendwie ist es anders gewesen. Ja, diese Demonstration, dieses Hinweisschild, es hat immer die Aufmerksamkeit der Massen mit sich gebracht und hat irgendwie einen Schlüssel gegeben für die Stadt sogar. Also, irgendwie gehört ein Wunder, das können wir so festhalten für uns, im Kontext der Apostelgeschichte immer ein Stück weit es wurde immer in diesen Kontext der Beauftragung der Gemeinde gesetzt. Es war immer irgendwie irgendwie haben Menschen dann von Jesus erfahren. Es ging immer dann darum, dass Menschen den Heiland, diesen heilbringenden, heilenden Heiland kennenlernen. Das war immer der Kontext dessen, was passiert ist. Und ich möchte uns auch an der Stelle wirklich ermutigen, weil Gott heilt heute auch noch. Ich habe letztens gerade, weißt du, da draußen für jemanden gebetet und wir haben es dann beim Arzt nicht gecheckt, aber so, wir haben gebetet, der konnte sein Knie nicht bewegen und das Knie ist besser geworden. Weißt du? So, das ist so, und dann konnte er auf einmal sich bewegen. In der Woche danach war es wieder ein bisschen schlechter, aber hey, in dem Moment dachte ich so, cool, er konnte sein Knie nicht bewegen, ja? Ich weiß auch nicht, wie Gott dann wirkt und warum das dann nochmal zurückgekommen ist. Kann ich dir erklären, haben dann nochmal gebetet, weißt du? Aber das ist doch, Gott wirkt heute auch noch, weißt du? Und ich glaube, gerade wenn wir diesen Auftrag, den Gott für uns hat, das Heil für die Nation zu predigen, das Heil, das von Jesus kommt, da rauszutragen in die Welt, dass dann besonders, wenn das uns vor Augen ist, auch Gott das bestätigt mit Zeichen und Wundern. Und wisst ihr, ich musste auch so an seine Situation in Südasien denken oder immer wieder, so, das ist mir so vor Augen, wie die Gemeinde in Südasien, weißt du, wie sie so oft so in Hauskreisgruppen, in umliegende Städte und Dörfer geht, weißt du, und dann sitzt du da so in so einer Hütte und dann sind da die Gläubigen zusammen, weißt du, und dann predigst du und weißt du, was immer passiert danach, das gehört dazu, das ist ganz normal, dann betet man, hey, da ist jemand krank, dann gehst du nach dem Predigen, nach dem Lobpreis und so in dem Haus, dann gehst du los und gehst zu Häusern und du legst Menschen die Hände auf. Erst bei Gläubigen und dann auf einmal hören das auch andere, weißt du, und dann gehst du noch hier, hey, da wissen wir noch von der Frau, die krank ist, und dann gehst du da an die Tür und dann betest du für die Leute, so, und wir erleben, wie Gott einfach da eingreift. Und es ist spannend, weil ich glaube, je mehr wir da draußen sind und da rausgehen, diesen Auftrag fokussieren, desto mehr wird Gott auch unter uns tun und in uns tun. Okay? Deswegen, ich möchte uns ermutigen, das so vor Augen zu führen, zu sagen, hey, wenn wir mehr davon sehen wollen, lasst uns diesen Auftrag wirklich vor Augen führen. Okay, der zweite Punkt, den ich so setzen möchte und sagen möchte, hey, das ist so irgendwie so setting the stage, ein bisschen in diesen Text nochmal reinzuschauen, ja, Resurrection Life. Weißt du, Wunder sind immer so auch ein direkter Vorgeschmack zu dem, was uns einmal erwartet. Also wenn du das in der Schrift liest oder wenn du Heilung erlebst oder wenn du für jemanden betest und dabei bist und Zeuge bist, wie jemand geheilt wird, dann ist das so ein Vorgeschmack dafür, was später einmal kommen wird. Weil die Schrift verheißt uns, wir werden einmal bei Gott sein und was wird dann sein? Wird es dann auch Krankheit und Tränen und Leid, so wie wir das hier kennen? Und diese Welt ist geplagt von Sünde. Ja, das wissen wir. Wird es das da noch geben? Bruder, Schwester, wird es das da noch geben? Nein! Guck mal nach vorne, was dich erwartet. Ja, und wenn wir von in der Schrift von Leben das lesen, dass Tote auferweckt werden, ja, und dass Jesus Menschen heilt, dann können wir das sehen und sagen, wow, weißt du, was mich erwartet? Eine Ewigkeit, wo mein Körper gesund sein wird. Ja, eine Ewigkeit, in der alle Tränen von meinen Wangen abgewischt werden. Eine Ewigkeit, auf die du zugehst in der Gegenwart Gottes, wo all deine tiefen Bedürfnisse gestillt sein werden. Ja, was für eine glorreiche Hoffnung ist das, die wir haben, ihr Lieben. Ja, es ist nicht so, dass wir irgendwie auf die Ewigkeit zugehen und dann denken so, weißt du, ja, vielleicht können wir Gott sehen, vielleicht, weißt du, nein, er wird unsere Sonne sein. Er wird uns alles geben. Wie schön ist das? Und jetzt nochmal zu diesem Text. Weißt du, sehr spannend. Ich bin da irgendwie drüber gestolpert und habe darüber nachgedacht. Was für Parallelen. Vielleicht ist dir aufgefallen beim Lesen, vielleicht auch nicht. Ja, aber ich schmeiß mal kurz rein. Welche Parallelen seht ihr zu anderen Geschichten aus der Bibel? Fällt euch irgendwas ein? So? Jesus, ja, auf jeden Fall. Wisst ihr jetzt die Bibel-Nerds unter uns? Wen denn? Ja, Lazarus von den Toten auferweckt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Noch paralleler als Lazarus. Synagogenvorsteher. Richtig. Und wen noch? Ja, genau. Und wen noch? Die Tochter des Jairus, richtig. Und wen noch? Also jetzt auch die Geschichte des Paralysierten, des Gelähmten. Teich von Bethesda, ja, was noch? Kapernaum. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Die Trage durchs Dach, ja, genau. Ne? Da lassen sie den Mann durchs Dach runter und Jesus sagt so, ja, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Und alle so, ja. Und dann sagt er, und damit ihr euch das auch wirklich glaubt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Weißt du? Ja, wie cool. Ja, aber genau da auch. Jesus weckt die tote Talita auf und es ist fast derselbe Wortlaut in beiden Geschichten. Ja, bei der Talita sagt er, Talita, steh auf, Talita, komm. Und hier ist es Tabitha, komm. Totale Parallele zwischen Jesu Dienst und dem Dienst von Petrus jetzt hier. Und es gibt noch im Alten Testament auch noch, gerade bei der Totenauferweckung, eine ganz starke Parallele. Der Sohn der Witwe, genau, Elia. Richtig, ja, spannend, ja, in Zarpat. Genau, 1. Könige 17, wenn ihr das nachlesen wollt. Ne? Also Talita ist Markus 5, Elia ist 1. Könige 17 und ne, genau, der Gelähmte ist in Markus 2 unter anderem zu finden. Also du siehst hier, und das macht Lukas ja ganz bewusst, also das ist ja nicht auch, also und der Heilige Geist, also Lukas erzählt uns, was der Heilige Geist macht. Und weißt du, warum er das macht? Er möchte aufzeigen, dass es derselbe Gott ist, der heilt. Es ist derselbe Gott, der Elia benutzt hat, ja, um den Sohn der Witwe zu heilen. Es ist derselbe Gott, der unser Jesus, ja, der Menschen geheilt hat. Und es ist jetzt die Gemeinde, ja, die Gemeinde, die in der Kraft Gottes genau dasselbe tut. Haargenau dasselbe. Wie Gott im Alten Testament, wie Gott Jesus zu seiner Lebzeit unter uns und jetzt die Gemeinde. Cool, oder? Wir können erwarten, dass Gott das tut. Das ist was Lukas uns hier, der Autor der Apostelgeschichte, was er uns sagen möchte. Er sagt, es ist derselbe Gott und er wirkt heute noch und er tut heute noch Wunder durch dich. Alle so, okay. Okay, weißt du, so, es gibt nur so einen kleinen Unterschied. Und der ist auch bewusst in diesem Text mit so, der verbirgt sich da so ein bisschen hinter. In dem Fall von Aeneas, sagt Petrus ganz bewusst zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Ja? Jesus sagt zu dem Gelähmten in Kapernaum und sagt, steh auf, nimm deine Matte. Ja? Jesus braucht das nicht nochmal, er ist Gott. Ja? Und er tut das in seinem Namen. Petrus sagt, Jesus Christus heilt dich. Er macht deutlich, das bin nicht ich, das ist nicht mein Glaube, das ist nicht meine geistliche Power, das ist nicht irgendwas, was ich jetzt hier gerade leisten kann, damit diese körperliche Heilung auf einmal in einem 8 Jahre lang gelähmten Typen hervorkommt, sondern es ist Jesus, der heute noch heilt. Und genau dasselbe bei diesen kleinen Punkt, den finden wir auch bei der Tabitha. Ja? Er kniet nieder und er betet, fängt Lukas auf. Und dann schaut er sie an und sagt, steh auf. Okay? Und es ist so der Punkt, den ich machen möchte. Es ist, weißt du, manchmal können wir so eine Tendenz bekommen, und ich will da auch jetzt nicht zu tief reingehen, aber so eine Tendenz bekommen, hey, wenn du genug Glauben hast, oder wenn du irgendwie in deinem Leben irgendwie einen gewissen Punkt an, keine Ahnung, Heiligkeit oder was auch immer in unseren Köpfen hervorkommt. Ja, das ist ja sowieso Quatsch, die Formulierung, aber egal. Aber weißt du, wenn du irgendwas erreicht hast, geistlich performt hast, ja, dann hast du genug Power, damit du auch Kranke heilen kannst und Tote auferwecken kannst oder so. Aber weißt du, lass mal dir sagen, Also es ist Jesus, der heilt. Es ist er selbst, der das heute auch noch tut. Wir beten in seinem Namen. Und es ist er selbst, nicht unsere Power, nicht unsere Sündfreiheit oder unsere irgendwas, was wir hervorbringen können, ja, was heilt, sondern es ist Jesus, der das tut. Es ist Jesus. Und er gibt uns einen Vorgeschmack auf dieses Leben, was einmal auf uns wartet. Und ich möchte uns nochmal so zur Ermutigung diesen Vers aus Römer 8 mitgeben, weißt du, der für mich da so irgendwie anklingt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Ja? Dieser Geist, wenn der in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dieser Geist lebt in dir, lieber Bruder, liebe Schwester. Und es ist dieser Geist Gottes, es ist Gott selbst, der das vollbringt. Und er möchte dich benutzen. Glaubst du das? Okay, genug über die Bühne gebaut sozusagen. Jetzt möchte ich gerne auf einen Punkt eingehen, der mich angesprungen hat in diesem Text noch. Und zwar ist es der, ich nenne es einfach mal, so wie es da steht, steh auf. Steh auf. Sowohl zu Aeneas als auch zur Tabitha sagt Petrus in diesem Fall kurz hintereinander, er sagt, steh auf. In etwas unterschiedlichen Kontexten, ne? Der Gelähmte und die Tote, aber er sagt jedes Mal, er sagt, steh auf. Und weißt du, wenn wir so ein Wunder lesen, von so einem Wunder in der Schrift lesen, dann ist das einerseits wörtlich zu nehmen. Und den Punkt habe ich, glaube ich, gerade versucht rüberzubringen. Ja, Gott heilt heute noch und er möchte dich benutzen und er möchte dich heilen. Er tut es souverän, gemäß seines Willens. Ja, bitte darum, bete darum. Es ist okay, dafür zu beten, weißt du? Aber gleichzeitig kannst du so, wenn wir von diesen Wundern lesen, kannst du es auch im übertragenen Sinn sehen und sagen, okay, das ist, weißt du, das ist auch wie so eine Parabel, wo Gott etwas zu dir sagen möchte. Und deswegen können wir das auch nehmen heute und sagen, hey, weißt du, Gott sagt uns, steh auf. Er sagt, steh auf, Aeneas. Dieser gelähmte Mann wird geheilt. Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dein Bett. Weißt du, im übertragenen Sinn gesprochen, wir alle waren einmal gelähmt von Sünde. Wir alle waren einmal niedergestreckt, ja, und total gefangen in uns selbst und geplagt von unserer Sünde. Und weißt du, in diesem Urtext, da steht so etwas wie, da steht noch ein kleiner Zusatz, da steht so etwas wie, mach dein Bett, damit du essen kannst. Spannend, oder? Steh auf, mach dein Bett, damit du essen kannst. Früher lag man ja zu Tisch, zu Jesu Zeiten, ja, und deswegen war das Bett dann auch, da hätte man auch genauso dann liegen können und Nahrung zu sich nehmen können. Aber weißt du, es ist so wichtig, dass wenn der Herr uns frei macht von Sünde durch Jesus Christus, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn du glaubst, dass er am Kreuz den Preis vollständig für deine Schuld bezahlt hat, weißt du, dann nimmt er dein Leben und befreit dich von dieser Lähmung der Sünde, sodass du aufstehen kannst im Leben. Weißt du, er schaut dich an und er sagt, du bist Paul, du bist gerecht. Ich sehe die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich zahle sie auf dein himmlisches Bankkonto ein. Du bist nicht mehr gelähmt, du kannst jetzt aufstehen. Und im nächsten Satz sagt er, steh auf, mach dein Bett und iss. Weil das ist das, was folgt. Mach dein Bett und iss. Weißt du, du musst nicht liegen bleiben. Manchmal bleiben wir liegen. Ja, manchmal hören wir auch auf, weißt du, dann hat Gott uns frei gemacht von Sünde oder von der Kraft der Sünde und dann bleiben wir liegen oder wir ersetzen das nicht, wir fangen nicht an, unser Denken zu erneuern und wir laufen einfach so weiter wie vorher in derselben Spur, wie damals, als wir noch gelähmt waren. Und das ist so dieses große Bild, was dahinter steht. Ich möchte lesen aus Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, da ist ein neues Leben. Es geht nicht nur darum, einfach jetzt die lähmende Kraft der Sünde, du bist gerecht und du hast dein Platz in der Ewigkeit, weil du hast die Gerechtigkeit Jesu bekommen durch deinen Glauben, sondern es geht um ein neues Leben. Deswegen steh auf und iss. Und ich möchte nochmal vorlesen aus Epheser 4, Vers 22 oder ab Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Weißt du, vorher konntest du nicht anders, aber jetzt kannst du anders leben. Vorher warst du gelähmt von der Sünde, jetzt kannst du anders leben. Vorher warst du beschränkt auf deine eigenen Ressourcen, jetzt hast du einen Gott, der für dich ist, der mit dir ist, der dir alles gibt, was du brauchst. Sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf der Wahrheit gründen. Meine Frage ist, wo hat Christus dich befreit von der lähmenden Kraft der Sünde, aber wo benimmst du dich und denkst vielleicht noch wie ein Gelähmter? Und wo wandelst du noch nicht in diesem neuen Leben? Und wir alle sind auf dem Weg, das ist gar keine Anklage, überhaupt gar nicht. Und weißt du, ich glaube, dass Gott heute, dass er zu dir reden möchte. Sagen, ey, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist überhaupt kein Problem. Aber es geht darum, steh auf, mach dein Bett und iss. Lebe das Leben eines Befreiten, eines innerlich Geheilten. Da ist ein Leben, das auf dich wartet, was du jahrelang nicht leben konntest, weil du natürlicherweise gelähmt warst von dieser Kraft der Sünde. Und weißt du was? Der Punkt ist, wir hängen aber in unserem Denken noch fest. Ja, bei dem Gelähmten war das sehr deutlich sichtbar. Er konnte auf einmal seine Beine bewegen, weißt du? So, aber wir bei uns, weißt du, in unserer Errettung, manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Ja, wir denken immer noch so, ich bin noch wie so ein Gelähmter, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, meine Kraft reicht nicht aus. Ja, die Welt hat mir 8 Jahre lang gesagt oder mein Leben lang gesagt, ich bin nichts wert, meine eigene Erfahrung sagt mir, ich bin nichts wert, also ich bin nichts wert. Und wir verschließen unsere Ohren vor dem, was Christus zu dir eigentlich sagt. Ja, vielleicht so wie der Gelähmte in Selbstmitleid. Gott meint mich eigentlich gar nicht. Weißt du, all das sind so Gedanken, die vielleicht da sind, die aber eigentlich nicht zu dem neuen Leben passen, sondern die zu dem Gelähmten passen. Oder vielleicht der Gedanke, nichts wird sich jemals ändern. Wenn du 8 Jahre lang auf so einer Liege liegst und dich nicht bewegen kannst, ja, 8 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit dafür. Nichts wird sich jemals ändern. Und dann heilt Gott. Und wenn du liegen bleibst, dann ändert sich auch nichts. Deswegen steh auf, mach dein Bett, iss und werde geistlich stark. Vielleicht, ich bin unwichtig und ich bin unbedeutend. Vielleicht ist das ein Gedanke, der diesen Gelähmten ausgezeichnet hat und der sich bei uns auch manchmal noch festsetzt, aufgrund von unserer Erfahrung. Oder vielleicht auch der Gedanke, ich muss andere benutzen, damit ich mein Leben meistern kann. Ich bin auf andere, auf Umstände angewiesen. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich schaffe das nicht. Und damit total limitiert. Aber lass mich dir sagen, du hast doch einen Gott. Ja, vielleicht denkst du, hat der Gelähmte auch gedacht, oder ist vielleicht ein gedanklicher Prozess, den er auch vollzogen hat, ich muss mich ja auf meine eigene Kraft verlassen. Das ist vielleicht so ein etwas anderer, anders gearteter Gedanke noch. Ja? Wenn ich mir nicht helfen kann, wenn ich nicht irgendwie stark bin und irgendwie für mich sorge, dann sorgt kein, ja, dann ist mir nicht geholfen. Weißt du, egal welche Gedanken da noch da sind, aus dieser Zeit der Lähmung, es ist Zeit, wenn Gott dich frei macht, aufzustehen, dein Bett zu machen und diese Gedanken rauszuschmeißen und sie zu ersetzen mit der Wahrheit. Und das Leben zu leben, wozu du bestimmt bist, in der Kraft Gottes. Deswegen, stärke dich im Herrn. Du kannst laufen, du bist geheilt, dein Leben ist neu gemacht, du bist nicht zurückgeworfen auf deine Ressourcen und auf deine Kraft. Weil der, der dich geheilt hat, der wird dir auch alles geben, was du zum Leben brauchst. Das ist diese wunderbare Botschaft. Deswegen steh auf, ich glaube, dass das vielleicht eine Botschaft für den einen oder anderen heute ist. Steh auf, mach dein Bett und iss. Werde stark in Jesus. Werde stark in Jesus. Lerne, mit deinen Beinen zu laufen. Schmeiß die Lügen des alten Denkens raus. Es ist vorbei. Bleib da nicht länger drin hängen. Er hat ein neues Leben für dich. Und lebe das Leben, wozu du bestimmt bist, als neuer Mensch. Vielleicht können wir einen kurzen Moment einmal innehalten, vielleicht also einen kurzen, einfach so 2 Minuten. Einfach mal den Herrn fragen, in welchen Bereichen haben wir, weißt du, dass wir direkt darauf reagieren. So, in welchen Bereichen, Herr, möchtest du jetzt zu mir reden? Wo hänge ich in diesem gelähmten Denken? Ja, wo hänge ich da noch fest? Wo bin ich in Selbstmitleid gefangen? Wo möchte der Geist Gottes mich aufrufen, stark zu werden im Herrn? Welche Gedanken sind die ganze Zeit noch so, die mich noch aus meinem alten Leben runterziehen, gegen die ich nicht ankomme? Vielleicht können wir einmal kurz ein bisschen, so einen kleinen Moment von Reflexion haben und du kannst mal ganz persönlich Jesus fragen, Herr, was möchtest du zu mir sagen? Wo liegst du noch auf deiner Matte? Und bist gar nicht aufgestanden. Wo hast du keine geistliche Nahrung zu dir genommen? Wo verharrst du im Alten? Oder wo hast du dich vielleicht wieder hingelegt? Und Herr, so bete ich darum, dass wir altes Denken entlarven. Herr, und dass wir das rausschmeißen, dass wir uns dem für gestorben halten, heute an diesem Tag. Herr, und dass wir aufstehen, unsere Matte machen und essen. Jesus, von deiner Wahrheit, die uns erneuert, die uns befreit. Und wir danken dir, dass du alles gibst, dass du unsere lahmen, unsere von Sünde gelähmte Natur, dass du sie geheilt hast und vollkommen wiederhergestellt hast. Und dass wir alles haben, was es braucht. Amen. Lass uns nochmal in diesem Sinn auch nochmal diese Geschichte von Tabitha anschauen. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Doch Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Wir lesen aus dem Text, Tabitha heißt Gazelle. Und wir lesen, dass sie wie so eine, wenn ich an Gazellen denke, dann denke ich an so, ja, die springen und die sind immer fröhlich. Ja, so das ist so Vitalität und Leben, okay? Und das ist ungefähr auch so, was auch ihr Zeugnis ist, dieser Jüngerin. Sie war eine vorbildliche Jüngerin, sie hat sich um Witwen offensichtlich gekümmert, voller Vitalität, Hoffnung und Leben. Und dann wird sie krank und stirbt. Wo ist vielleicht in deinem Leben etwas, das einmal vital war in der Beziehung zu Gott? Oder vielleicht auch in deinem Leben, in einem Bereich in deinem Leben. Wo ist das kaputt gegangen? Wo bist du vielleicht gegen eine Wand gelaufen? Wo bist du ernüchtert worden? Oder vielleicht ist ein Bereich in deinem Leben einfach verkümmert und dann gestorben. Wo sind Verheißungen in deinem Leben, die du hattest, vielleicht nicht eingetroffen und du bist enttäuscht und hast dem den Rücken zugekehrt? Vielleicht war das Bereiche, die mal richtig segensreich waren für andere. Und du schaust da zurück und hast Fragezeichen. Trauerst dem vielleicht nach. Vielleicht war das mal deine Hingabe und deine Aktivität und deine Hingabe an Gott. Und so, Jesus, alles für dich. Und irgendwie ist das krank geworden, verkümmert und eingeschlafen. Vielleicht war es deine Freude. Freut euch alle Zeit. Und irgendwie ist über die Zeit, vielleicht auch im Dienst für den Herrn oder was auch immer, auf einmal die Freude abhanden gekommen. Was mit deinen Träumen, mit deinen Hoffnungen, die du an den Herrn hattest, wo du gedacht hast, da wartet ein Leben, das gelebt werden will und das sieht alles so aus, als würde es in die Richtung gehen und auf einmal kommt eine Wand und es verkümmert und stirbt vielleicht sogar. Was mit deinem Gebetsleben? Vielleicht war dein Gebetsleben mal total, du warst voller Vitalität und hast gemerkt, wie Gott zu dir redet und auf einmal kommt so eine Krankheit da rein und dein Gebetsleben stirbt. Was mit deinem Lobpreis? Ich kann so weitermachen. Vielleicht ist eine Beziehung in deinem Leben, die segensreich war für dich und für andere und die ist irgendwie eingeschlafen. Vielleicht ist dein Herz für das Reich Gottes. Vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht sind es deine Ambitionen, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es, ich kenne das selber, dass es Bereiche in unserem Leben gibt, ja, die auf einmal, vielleicht über die Jahre hinweg, vielleicht merkt man das gar nicht so und auf einmal ist es tot. Und wir finden uns in Lethargie und in Passivität und in all dem wieder. Ich möchte dir heute sagen, mancher muss auch das Gute in unserem Leben, anknüpfend an letzte Woche, durch Tod und Auferstehung hindurchgehen. Weißt du, die Begabung und der Dienst von der Tabitha, der war ja vorher schon segensreich. Ja? Und es war irgendwie genial, die Gemeinde hat sie hochgehoben, sie war voller Vitalität und so. Weißt du, aber hinterher sind Massen von Menschen durch diese Auferweckung der Toten zum Glauben gekommen. Genial, oder? Der Segen durch ihr Leben wurde eigentlich noch oder durch ihre Auferweckung von ihr wurde nochmal vergrößert. Und weißt du, manchmal muss manches, so schmerzhaft es auch ist, wirklich sterben und zum Tod kommen, um dann auferweckt, vielleicht in einer ganz anderen Form, aber auferweckt zu werden und danach noch größeren Segen in deinem Leben und durch dein Leben freizusetzen. Um noch fruchtbarer zu sein, weil das ist der Wille des Vaters. Ja, er möchte, dass du Frucht bringst. Es geht nicht darum, nur in Tod zu bleiben und irgendwie in Passivität und Lethargie. Nein, nein, nein. Wenn er das zulässt, dass manche Dinge zu einem Ende kommen, weißt du, dann geht es immer darum, dass größerer Segen hervorkommt. Dass er diese Situation benutzt oder dein Leben verändert oder etwas transformieren möchte, was hinterher noch mehr Segen freisetzt für sein Reich. Ich möchte aus diesem Licht einmal kurz aus Johannes 15 vorlesen. Hör mal zu, vielleicht betrifft das dich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Jetzt kommt's. Aber die Reben, die Frucht tragen, beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Meine Frage an dich, vielleicht in einer Zeit in deinem Leben, auch vielleicht von Beschneidung, wirst du verbunden bleiben? Oder wirst du sein wie die Heulenden und wie die Trauernden? Ja, genau wie bei Talita, wie jetzt auch bei Tabitha. Die ganze Mannschaft drumherum, die ganze Gemeinde guckt darauf. Ach, guck mal, hier sind die Kleider. Das war der Segen der Vergangenheit. Oh, wie kann das sein, dass Gott das zulässt? Wir sind enttäuscht von Gott. Ja, das höre ich so oft. Ich bin enttäuscht von Gott. Er hat nicht das gemacht, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Da ging es mir doch so gut gerade. Ja, und jetzt kommt das auf einmal. Jetzt kommt so eine Wand, jetzt kommt was zum Ende. Ich bin enttäuscht von Gott. Ja, ich kann mir vorstellen, die trauernden Witwen waren auch enttäuscht von Gott. Sie haben sich gefragt, was soll das? Guck mal, was Tabitha alles genäht hat. Was für ein Segen sie für uns war. Und dann beginnen sie, ihren Leichnam zu waschen und alles vorzubereiten für die Beerdigung und sie in guter Erinnerung zu halten. Und das Kapitel zuzumachen. Aber das ist nicht der Plan Gottes für unser Leben. Und er möchte auch nicht, dass wir in der Vergangenheit hängen, bei dem, was Gott einmal Gutes getan hat und das kopieren und immer so weiterführen und immer so weiterführen, sondern er möchte etwas Neues tun. Und er möchte etwas Neues tun, was noch mehr Segen freisetzt in unserem Leben. Und weißt du, manchmal setzt Jesus auch einen ganz bewussten Stopp. Ich kann euch Geschichten, das würde jetzt zu weit führen, ich kann euch Geschichten erzählen, auch aus unserem Leben, ich spreche von mir und meiner Frau, wo auf einmal ein Stopp kommt und das fühlt sich richtig shitty an. Weißt du? Das, meine Begabung, mein Weg und mein Dienst und guck mal her, was du mir alles gegeben hast und ich dachte doch, das würde in die Richtung gehen und auf einmal kommt eine brachiale Wand und Dinge kommen zum Ende und es sieht wie tot aus. Weißt du? Wirst du verbunden bleiben, auch wenn der Weingärtner dich beschneidet? Auch wenn es weh tut? Oder wirst du sein wie die Heulenden und Trauernden? Guck mal, was wie schön das damals war, da ging es mir so gut. Oder wirst du der Hand des Weingärtners vertrauen, der dein Vater ist, der dich besser kennt, als du dich selber kennst, auch wenn er die Schere anlegt an dein Leben. Und das Unangenehme ist, und es eine Mauer ist und es vielleicht wehtut und vielleicht du auch kein Ende dieser Zeit siehst und es vielleicht auch ganz anders sein wird, als es damals mal gewesen ist, all das wirst du ihm vertrauen oder wirst du in dem Alten festhängen. Diese Haltung der Trauergemeinschaft blockiert. Ja, wenn wir da drin festhängen und das blockiert. Und weißt du, in der Geschichte hier, genauso wie auch in der Geschichte mit Talita, setzt Jesus und Petrus einen Stopp und er sagt, ihr alle mit eurem Geheule und mit eurer Passivität, mit eurer in der Vergangenheit stehen, mit eurer Blockade, Gott möchte was Neues tun, ihr müsst alle einmal raus. Weil Gott möchte etwas Neues tun, es wird besser sein als vorher. Ja? Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Ja? Und ich möchte uns auch sagen, wenn es dich betrifft, schick diese Gedanken raus. Mach Platz für den Auferstandenen in deinem Leben. Mach Platz für diesen neuen Weg, den er für dich hat. Ja, und vertrau ihm. Richte deine Gedanken nicht auf das Alte, auf das, was damals war, sondern vielleicht bist du in der Beschneidung. Klammer dich an den Weingärtner, an seinen Arm, während er dich beschneidet. Mach Platz, dass dieses Auferstehungsleben dein Leben fluten kann und mehr Segen als vorher dein Leben erfüllt. Und deswegen möchte ich uns zurufen, ja, steh auf. Ja, steh auf, totes Gebetsleben. Ja, bleib da nicht in der Vergangenheit hängen. Steh auf, deine Hingabe. Steh auf, Träume. Steh auf, neue Hoffnung. Steh auf, Gaben des Geistes. Steh auf, Freude des Herrn. Steh auf, Finanzen. Steh auf, Wunder und Zeichen unserer Mitte. Steh auf aus dem Schlaf der Passivität, wo das dein Leben gefüllt hat. Und schau und sieh, was der Herr tun kann in deinem und in meinem Leben. Ich möchte dich fragen, jetzt so zum Abschluss dieser Gedanken, weißt du, so wo bist du, wo hängst du fest in dem Alten, so wie die Trauergemeinde? Ja, wo hängst du da drin fest? Und wo bist du am deinen Arm Richtung Himmel richten, enttäuscht, frustriert, heulend, jammernd? Weißt du, schick diese Gedanken raus. Lern deinen Vater kennen, der selbst wenn er beschneidet, es immer gut meint. Der selbst inmitten der Beschneidungszeit vielleicht, der gute Dinge dir gibt. Lern ihm zu vertrauen. Ja, und vielleicht ist es auch bei manchen wirklich auch an der Zeit, zu sagen, wir sprechen zu dem, was tot ist in unserem Leben und wir stehen auf. Und weißt du, der Punkt ist ja, es ist nicht, dass Petrus auf einmal da irgendwie so ein, was weiß ich, irgendwas Großes zubereitet hat oder irgendwas, weißt du, irgendwie sie gerüttelt hat, jetzt wach auf oder die Lebenserhaltungsmaßnahmen daran, die dann irgendwie, weißt du, so Elektroschocks verpasst hat oder irgendwas geleistet. Weißt du, er hat zu der Toten gesprochen und es sprach noch so zu mir. Weil damit beginnt das. Kannst du mit deinen Worten übereinstimmen, was Gott tut und das aussprechen über deinem Leben? Ja, wir haben das gelernt im letzten Jahr bei Leben, dass Glaube spricht. Es ist nicht einfach nur in deinem Kopf und in deinem Herzen, sondern wir sprechen das übereinstimmend mit dem Wort Gottes, sprechen wir die Wahrheit aus über diese Bereiche in unserem Leben. Und wenn es noch mitten in der Beschneidung ist, dann sprichst du Vertrauen aus. Dann sprichst du das trotzdem aus, weil du sprichst aus, dass das, was jetzt gerade tot ist, dass es Segen und Leben hervorbringt, dass es Frucht hervorbringt. Weißt du, sprich es aus. Und ich möchte mit uns nochmal zum Abschluss, und ich möchte, dass wir noch eine Zeit nehmen, um zu beten, ja, wo du einfach auch darauf selber reagieren kannst. Ich möchte einmal vorlesen aus Hesekiel 37, vielleicht kennt ihr diese prophetische Botschaft, und das ist genau das, was wir da drin sehen. Ich lese es uns einmal vor und dann können wir auf unsere Beine aufspringen und aussprechen, was Gott zu dir tun, zu dir sagt, dir, was er tun möchte. Ja, übereinstimmen mit ihm, ihm neu unser Vertrauen schenken, vielleicht inmitten der Beschneidung, ja, inmitten der Situation, dass wir, und wir können diese Gedanken von Trauer und von Passivität und Lethargie und Festhängen und Enttäuschung und Frustration, wir können sie rausschmeißen, genauso wie Petrus sie rausgeschmissen hat und genauso wie Jesus sie rausgeschmissen hat. Ich lese vor aus Hesekiel 37. Wenn du magst, schließ deine Augen mal, ja, und hör mal mit deinem Geist zu. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich, Gott der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Jetzt kommt's, Leute. Noch während ich seine Botschaft, was? Verkündete. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut, aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach Gott zu mir: Du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen: Komm, Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diese toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper und sie wurden lebendig und standen auf, so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Wenn ihr mögt, könnt es auch im Sitzen machen, aber wenn ihr mögt, dann steht doch mit mir auf. Und sprich mal zu dem, was der Herr zu dir gesagt hat gerade. Sprich mal den Plan Gottes über deinem Leben aus. Sprich ihm Vertrauen zu. Vielleicht ist da kein Vertrauen und Enttäuschung und Frustration, aber sprich das aus. Herr, ich bin verbunden mit dir, weil keine Rebe kann aus sich selber Frucht hervorbringen, sondern nur in der Verbindung mit dem Vater. Sprich das gerne aus, mach das laut und sag ihm, halt ihm diesen Bereich deines Lebens hin, wo vielleicht tot ist. Schick die Gedanken raus, der Frustration, Enttäuschung, der Trauer. Herr, wir rufen Leben hervor. Herr, dein Leben in unserer Gemeinde, Herr, in unserem Leben. Jesus, wir rufen aus, Herr, dass du ein Gott bist, der uns berufen hat, zum Segen gesetzt zu sein. Herr, wir rufen aus, dass du ein Gott bist, bei dem alles zu finden ist, was wir brauchen. Herr, wir rufen das, was tot ist, rufen ihm zu, steh auf im Namen Gottes. Rufen aus wahres Leben, wo Depression ist. Herr, wir rufen aus, wo Krankheit ist, das soll Heilung hervorkommen. Herr, wir rufen aus, wo Hoffnungslosigkeit ist, da soll Hoffnung hervorkommen. Herr, wir rufen aus, da wo Not ist, Herr, da sprechen wir deine Versorgung aus, Herr, dagegen. Herr, wir rufen aus, da wo finanzielle Not ist, Herr, rufen wir aus, du, bei dir sind die Straßen aus Gold und wir vertrauen dir. Herr, wir rufen aus, Herr, dass du einen guten Plan hast über unser Leben und dass du uns gesetzt hast, Segen und Frucht in dieser Welt hervorzubringen. Herr, wir sprechen das aus, Herr, inmitten, Herr, unserer Situation. Und wir halten uns allen Gedanken des Todes, der Ernüchterung, wir halten uns dem für gestorben. Herr, wir nehmen deine Wahrheit, Herr, deine Wahrheit an für unser Leben. Herr, und deine Gedanken sind immer Gedanken der Gerechtigkeit. Herr, da ist keine Verdammnis in dir. Herr, deine Gedanken sind immer Gedanken des Friedens. Jesus, da wo Unfriede ist, Herr, wir konfrontieren das. Wir rufen deinen Frieden aus über unserem Leben. Herr, und deine Freude, da wo Freudlosigkeit unser Leben erfüllt hat, wir rufen deine Freude aus. Herr, wir rufen aus, Herr, dass wir berufen sind, Herr, ein Segen für die Nationen zu sein. Egal wie unsere Umstände gerade aussehen. Herr, wir sagen allen Gedanken von Depression und von Mangel, dass sie zu weichen haben. Herr, weil dein Wort sagt, du bist unser Hirte. Herr, du bist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Wir konfrontieren jeden Mangel in unserem Leben. Wir schmeißen diese Gedanken raus. Wir sprechen aus, uns wird nichts mangeln. Du weidest uns auf grünen Auen und führst uns zu stillen Wassern. Herr, und du erquickst unsere Seele und führst uns auf rechter Straße, Herr, um deines Namens willen. Herr, weil du uns gesetzt hast, Frucht zu bringen. Und Herr, ich danke dir, dass du Totes wieder lebendig machen kannst. Herr, ein Wort von dir genügt. Herr, wir wollen auch deine Beschneidung in unserem Leben umarmen. Herr, wir wollen uns nicht wehren, nicht im Alten hängen bleiben. Herr, ich bete, dass da, wo du die Schere angesetzt hast, Herr, ich bete darum, dass wir dir heute neu unser Vertrauen aussprechen können. Auch wenn wir vielleicht gerade gar nichts sehen. Und wenn vielleicht keine Früchte, keine Blätter, nichts vorhanden ist. Wenn da einfach nur ein kahler, beschnittener Stock ist. Herr, so wollen wir dir sagen, wir vertrauen dir. Wir vertrauen deiner Führung. Und wir danken dir, dass deine Bestimmung, Herr, über uns ist, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Und daran halten wir fest. Egal, wie es um uns herum aussieht. Weil das ist deine Wahrheit. Mach das noch für einen Moment zu deinem Gebet.